Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 15. April. Das ist ein Tag, nachdem Geschichte geschrieben wurde. Und damit herzlich willkommen zu Fußball MML Daily. Ich bin Mike Nöcker und wie immer an meiner bezaubernden Seite. Nein, meine Seite ist gar nicht bezaubernd. An meiner Seite die bezaubernde Lena Kassel. Das wollte ich sagen.
Ja, ich dachte, ich starte mal diesen Morgen, also erstmal guten Morgen, aber ich dachte, ich starte diesen besonderen Morgen an alle Leverkusener da draußen mit einem kleinen Galigrü. Ich spiele nämlich das ab, was sie am allermeisten gehört haben, nämlich ihre eigene Torhymne. Galigrü an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft, zur ersten.
Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Ich habe eben gerade gesehen, Jonas Bold hat gestern noch geschrieben, der Tag, an dem der Duden um einen Begriff reduziert wurde. Es geht natürlich um dieses vermaledeite Vizekusen. Das ist nun endgültig vorbei. Und ich muss sagen, ich glaube, noch nie war ein deutscher Meister so verdient in dieser Saison. Ich glaube, das letzte Mal haben wir das bei den Bayern in den Guardiola-Jahren erlebt. Fantastischer Fußball, fantastisch von vorne bis hinten, großartiges Team, sensationeller Trainer. Und seit gestern wissen wir auch, sensationelle Fans.
So ist es. Wir werden natürlich noch detailliert gleich über Bayer Leverkusen sprechen. Ist ja klar. Aber davor gab es ja auch noch ein paar andere Spiele und darüber werden wir jetzt auch noch sprechen. Aber auch sehr ausführlich noch über Leverkusen. Aber erstmal Chronistenpflicht mit dem Rest.
100% Lena.
Guten Morgen Mike und Happy Monday.
Präsentiert von Lena Kassel.
Und dann fangen wir mal an mit Leverkusen, nur anders. Der FC Augsburg gegen Union Berlin, das war ein tolles Spiel. 2:0 endete es, der FCA feiert seinen 5. Sieg aus den letzten 7 Bundesligaspielen und verteidigt damit Tabellenplatz 7. Sie haben richtig gehört, meine Damen und Herren. Die Unioner wiederum verlieren schon wieder. In den letzten 7 Ligaspielen feierten die Köpenicker nur einen Sieg. Damit haben die Eisernen nun nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 16. Extrem erschreckend sind dabei vor allem die Angriffsversuche der Unioner. Bei ihren letzten 6 Auftritten erzielten sie 5-mal keinen einzigen Treffer. Lena, das war eine sehr zähe Partie. Freitagabend war sie. Ist es realistisch, dass Union noch auf einen Relegationsplatz rutscht, während der FCA in der kommenden Saison europäisch spielt? Oder was ist realistischer?
Also erstmal finde ich, haben wir ziemlich lange nicht mehr über Union Berlin gesprochen. Ich kann mich nämlich daran erinnern, als wir das letzte Mal über sie gesprochen haben, haben wir eigentlich gesagt, okay, sie haben sich unter Nenad Bjelica ein wenig stabilisiert. Da geht dann nach oben und da geht dann auch nach unten nichts mehr. Das war so ein bisschen unser Zwischenresümee. Und ich glaube, unter die Rechnung haben wir persönlich zu schnell einen Strich gemacht, denn du hast es ja schon angesprochen, hupsi, plötzlich sind es nur noch 3 Punkte auf den Relegationsplatz. Ein Sieg aus den letzten 7 Spielen, das ist natürlich viel zu wenig. Und sie spielen jetzt kommendes Wochenende auch noch gegen die Bayern. Und dann haben sie mit Bochum und Köln auch noch 2 direkte Duelle im Kampf um den Klassenerhalt. Also das wird brutal hart. Dem FC Augsburg, und das ist das Erschreckende, hat eine wirklich durchwachsene Leistung gereicht, um die Unioner zu schlagen. Und das ist dann vielleicht auch der entscheidende Punkt bei den Köpenickern. Es geht mittlerweile viel zu einfach, Union zu schlagen. Also man kann viel zu einfach Tore gegen sie erzielen, weil sie viele, viele Abwehrfehler in ihrem Spiel drin haben und weil sie durchlässiger geworden sind. Der Beton, den sie mal hatten, der ist brüchig geworden und die Posse, dass Union Berlin extrem eklig ist und man gegen sie kaum Tore schießen kann, die existiert zumindest nicht mehr in ihrer Gesamtheit, sondern ist mittlerweile so eine Art Mythos aus vergangener, besserer Tage, wo die Unioner Defensive wirklich einer Festung glich. Und du hast ja jetzt angesprochen, dass sie jetzt auch relativ lange kein Tor mehr erzielt haben. Also, dass sie offensiv wenig Akzente setzen, das war ja auch schon in ihren besten Zeiten so. Das hat sich bis heute dann eben nicht geändert. Aber ihr Erfolgskern, also die defensive Kompaktheit, die Eingespieltheit, die nahezu fehlerfreie Arbeit gegen den Ball, das ist halt alles nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, weil sie eben durch bessere individuelle Spieler, die sie vor der Saison verpflichtet haben, auch fehleranfälliger geworden sind, weil Individualität natürlich der Gegenentwurf zu einem starken Kollektiv ist und weil Individualität auch immer Fallhöhe hat, also von manchmal brillant bis manchmal aber eben auch nicht, da gibt es eben diesen Graubereich, der Fehler zulässt. Und das ist neu bei Union. Und deshalb stehen sie in der Tabelle da, wo sie stehen. Sie hatten sich ja gerade durch die Winterverpflichtung von Kevin Vogt defensiv stabilisiert. Aber es ist nicht nachhaltig gewesen und eben nicht im Kollektiv passiert, über den ganzen Platz. Und das kann jetzt eben nochmal richtig eng werden. Und du hast mich ja auch zum FC Augsburg gefragt. Also ich glaube, sowohl Hoffenheim als auch Frankfurt, die ja auch noch um diese europäischen Plätze rumgeistern, die sehe ich wesentlich schwächer als den FC Augsburg. Ich glaube, der größte Konkurrent wird der SC Freiburg sein. An diesem Freitag kommt es ja aber dann auch zum direkten Duell vom FC Augsburg mit Frankfurt. Mit einem Sieg könnten sie an die SGE bis auf einen Punkt ranrutschen. Dann kommt Bremen. Ich glaube, wenn sie diese beiden Spiele gewinnen, dann kann das mit Europa wirklich was werden. Weil danach die letzten drei Spiele, Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, da wird es schwer, etwas zu holen. Aber ich glaube, gegen Frankfurt und gegen Bremen, wenn sie da gewinnen, dann haben sie beste Karten für Europa. Und das sagt einiges aus.
Das sagt einiges über die Liga aus, das hast du ja schon einige Male auch gesagt und dich zu Recht auch beschwert. Man muss aber trotzdem auch mal sagen, so gerne wir ja auch über Augsburg lästern und irgendwie ja nicht so richtig warm werden, vielleicht sogar die ganze Liga nicht so richtig warm wird mit diesem Team, aber es ist tatsächlich dann auch in dieser Saison oder auch in Vorbereitung auf diese Saison fantastische Arbeit geleistet worden. Und
auch verdient, total, ja, verdient.
Total.
Also, ne? Also das wollen wir ihnen nicht absprechen. Aber wer am Freitagabend dieses Spiel sich angeschaut hat, dann war das nicht unbedingt so, als wäre einer der Mannschaften ein Europa-League-Kandidat. So.
Ist korrekt. Dabei bleiben wir auch erstmal, finde ich. Kommen wir zu Leipzig gegen Wolfsburg 3:0. Leipzig gewinnt das Spiel deutlich, obwohl Cheftrainer Rose nach der Partie nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft war. Er sagte, dass der Auftritt kein guter, aber auch kein schlechter gewesen sei. Damit jedenfalls verteidigt RB dank der besseren Tordifferenz erst einmal den vierten Platz gegen Borussia Dortmund. Wolfsburg hingegen scheint es aktuell an allen Ecken und Enden zu fehlen. Hasenhüttl mahnte nach dem Spiel, es reicht nicht, um in der Liga zu bleiben. Für den neuen Wolfsburg-Trainer war es die zweite Niederlage in seinem dritten Spiel. Auf Platz 16 haben sie nur noch 2 Punkte Vorsprung. Und ich würde mal sagen, gibst du ihm recht, dem Hasenhüttl? Steigt Wolfsburg so ab?
Wolfsburg ist ja so ein bisschen das Äquivalent zum FC Union in dieser Saison, ne? Eigentlich ist der Kader zu gut, um im Abstiegskampf zu hängen. Eigentlich hatte man sich ja zwischenzeitlich wieder stabilisiert, um dann jetzt doch wieder unten drin zu hängen. Und eigentlich spielt man die komplette Saison unter den Erwartungen. Also eigentlich, die Realität haben beide Mannschaften die gleiche. Es wird jetzt richtig eng. Die Wolfsburger haben im Spiel jetzt gegen Leipzig richtig gut angefangen. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu, waren die bessere Mannschaft. Und genau in diese Phase ist dann durch eine Einzelleistung von Dani Olmo das 1:0 für Leipzig gefallen. Und das ist natürlich für eine ohnehin wahnsinnig verunsicherte Mannschaft der Knockout gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Trainerwechsel von Kovac auf Hasenhüttl zu spät erfolgt ist. Also Hasenhüttl ist ein Konzepttrainer, der Zeit braucht, bis eine Mannschaft seine klaren Prinzipien, wie eben mutiges Vorwärtsverteidigen, wie eben schnelles vertikales Spiel nach vorne, also vieles aus der RB-DNA, in die Mannschaft bekommt. Es hat ja die ganze Saison über schon Anzeichen gegeben, dass es sportlich zwischen Kovac und der Mannschaft nicht wirklich harmoniert. Und man hat gefühlt zu spät reagiert. Am Ende können sich, glaube ich, die Wolfsburger vielleicht nur noch auf ihre höhere individuelle Qualität verlassen im Abstiegskampf. Wir wissen aber auch, dass es viel um Momentum geht, wenn man um den Klassenerhalt kämpft. Und das haben die Wölfe definitiv nicht auf ihrer Seite. Man wollte mit Hasenhüttl einen neuen Impuls setzen. Der ist jetzt nach 2 Niederlagen in Folge mit 6 Gegentoren mehr als verpufft. Am Wochenende zu Hause gegen Bochum. Das könnte das erste Do-or-Die-Spiel werden. Verlieren sie da, dann würde das die ohnehin schon brisante Situation nochmal dramatisch verschärfen. Sie haben alles weiterhin in der eigenen Hand. Das ist das Hoffnungsvolle aus Wolfsburger Sicht. Und sie spielen gegen Bochum, Darmstadt und Mainz noch gegen die direkte Konkurrenz. Und das alles auch noch zu Hause. Also die Trümpfe haben sie alle in der Hand. Sie müssen sie jetzt eben ausspielen.
Mainz gegen Hoffenheim haben wir. 4:1. Lecco mio, sagte man früher dazu. Mainz sichert sich die nächsten drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf und hat jetzt nur noch einen Punkt Abstand auf das rettende Ufer. Und nach 0:1 Rückstand dreht Mainz die Partie. Der momentan gut aufgelegte Burkhardt hat zwei Scorer hinzugefügt. Die Hoffenheimer hingegen verspielen aktuell ihre Restchancen auf Europa. Die Niederlage gegen Mainz war bereits die vierte in den letzten fünf Spielen. Lena, Bo Henriksen scheint in Mainz vieles richtig zu machen. Zum vierten Mal in Folge bleiben sie ungeschlagen. Sie stehen zwar noch auf Platz 16, aber den Abstieg traue ich ihnen überhaupt nicht mehr zu. Siehst du das genauso?
Ja, also wenn wir gerade darüber geredet haben, dass bei Wolfsburg der Trainerwechsel vielleicht zu spät erfolgt ist, dann kann man bei Mainz wirklich sagen, perfect timing. Christian Heidel hatte ein gutes Gespür, wann der erneute Trainerwechsel in dieser Saison erfolgen sollte, ist ja schon der zweite. Und er hatte ein sehr gutes Gespür dafür, welchen Trainer es braucht, um der Mannschaft neues Leben einzuhauchen. Herausgekommen ist, wie wir wissen, ja eine Mischung aus Bo Svensson, Jürgen Klopp und Martin Schmidt. Es ist für mich aber nicht nur der Trainer. Er war sozusagen nur so ein bisschen der Anzünder, der das Feuer entfacht hat. Denn Mainz hat die ganze Saison über schon nicht gespielt wie ein Abstiegskandidat. Gerade offensiv Platz 7 in der Liga bei abgegebenen Torschüssen, Platz 15 bei erzielten Toren. Also sie waren die Underperformer bisher in der Liga, haben aus ihren Möglichkeiten viel zu wenig gemacht. Jetzt haben sie in den letzten beiden Spielen 8 Tore erzielt. Also der Knoten ist geplatzt. Sie hatten die gesamte Saison über hinweg viel Verletzungspech, hinten wie vorne. Die Spieler sind jetzt nach und nach alle wieder zurückgekehrt. Und damit hat Mainz 05 eben eine Mannschaft zusammen, die letztes Jahr am Ende der Saison auf dem 9. Tabellenplatz stand. Und einer dieser Spieler, die jetzt wieder mit dabei sind, den hast du auch schon angesprochen, ist natürlich Johnny Burkhardt. Er ist in den letzten Wochen zum X-Faktor geworden. Er ist der Unterschiedsspieler, er ist der Spieler, der wie kaum ein anderer diese Mainzer DNA mit gutem Pressing, mit viel Tempo, mit viel Vertikalität verinnerlicht. Burkhardt hat nicht nur jetzt wieder mit 2 Scorerpunkten in diesem Spiel auf sich aufmerksam gemacht, nein, er hat auch schon beide Tore beim 2:0 gegen Bochum erzielt und in den letzten beiden Spielen jetzt eben 3 Torbeteiligungen. Also der ist jetzt so richtig on fire und das Form hoch jetzt von diesem Eigengewächs, ja, nach dieser wahnsinnig langen Verletzung, das kann ja dann auch nochmal beflügeln. Also ich glaube, sie haben richtig gute Chancen, doch noch in der Liga zu bleiben, weil die Art und Weise stimmt und weil sie das Momentum auf ihrer Seite haben und weil sie auch noch ungeschlagen sind unter Bo Henriksen zu Hause. Also alles Zutaten, die zusammen den Klassenerhalt ergeben könnten.
Und dann kommen wir zu VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Das war das Topspiel am Samstagabend. Es war wahnsinnig schnell entschieden. Bereits nämlich nach 37 Minuten führte der VfB mit 3:0 und mal wieder trifft Cero Girassi. Sein 25. Saisontreffer bedeutet auch, dass er nun Rekordhalter beim VfB ist. Nie erzielte ein VfB-Profi mehr Saisontore. Tja, und die Eintracht? Die bleibt auch im vierten Spiel in Folge sieglos. Und auch Verteidiger Robin Koch zeigte sich nach dem Spiel resigniert. Zitat, von der Taktik brauchen wir gar nicht anzufangen, weil wir nicht aggressiv genug waren. Frankfurt mal wieder erschreckend schwach. Da wären wir ja fast wieder beim Kasselberger Bashing gegen die Liga. Ist Eintracht der schlechteste Tabellensechste seit langer, langer Zeit?
Fangen wir mal erstmal mit dem Positiven an. Erstmal natürlich Glückwunsch an den VfB Stuttgart, ne? Europa ist mit diesem Dreier nämlich sicher. Auch das jetzt schon eine absolute Heldengeschichte in dieser Saison, die ja sogar noch in die Champions League führen könnte. Also Chapeau und absolut verdient. Unverdient, und das hast du ja gerade schon angesprochen, ist dieser weiterhin 6. Tabellenplatz für Eintracht Frankfurt. Also ein erneut wirklich fragwürdiger Auftritt der SGE. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie diese Mannschaft auf Platz 6 der Tabelle stehen kann. Also der Vorsprung, der schmilzt jetzt nach und nach und das auch zu Recht. Sie waren wirklich gerade in der ersten Halbzeit chancenlos. Kleine Randnotiz, die Eintracht hat fast den doppelten Etat von Stuttgart. Und ja, die Eintracht muss einen Umbruch verwalten. Ja, es ist vielleicht dieses bescheuerte Übergangsjahr, was man irgendwie schlucken muss. Aber das war für mich in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart schon auch ein Offenbarungseid, weil, glaube ich, auch offensichtliche Dinge so dermaßen falsch eingeschätzt worden sind. Also dass Dino Toppmöller sich dazu entschieden hat, die Abwehr Mann gegen Stuttgart verteidigen zu lassen, dazu Buta und Nkunku als Außenverteidiger aufzustellen, die alles andere sind als klassische Außenverteidiger. Und dann müssen sie eben ins 1 gegen 1 gegen Führich und Leveling. Also das ist in etwa so, als wenn man die flache Hand auf so eine heiße Herdplatte legt und sich wundert, warum es weh tut. Also die Mängelliste ist lang, gerade gegen den Ball. Da hat weder die Höhe der Doppelsechs aus Hasebe und Larsson gestimmt, noch eben die Mann-gegen-Mann-Verteidigung. Das ist meiner Meinung nach alles Matchplan auch vom Trainer. Und der ist wie so oft in dieser Saison einfach nicht aufgegangen, beziehungsweise falsch eingeschätzt worden. Und ich glaube, eine weitere Europapokal-Teilnahme wäre nur Alibi und würde, glaube ich, über diesen verschleppten Umbruch hinwegtäuschen. Und ich halte Dino Toppmöller nicht für den richtigen Trainer. Und ich glaube, die Saison ist jetzt vorbei und die Eintracht ist immer noch nicht Fisch, nicht Fleisch. Und es braucht jemanden an der Seitenlinie, der den Umbruch verwalten und mit klugen und klaren Ideen vorgeben kann. Und vielleicht versucht das Toppmöller ja auch. Ganz gewiss sogar, aber es kommt anscheinend nicht an, denn auf dem Platz ist davon wenig zu sehen. Also die Zweifel an Dino Toppmöller, die wachsen, ob er wirklich die Zukunftslösung für die Eintracht sein kann. Gründe, wieso man mit ihm jetzt über die Saison hinaus weitermachen sollte, ja, die liefert er momentan nicht so wirklich.
Mal schauen, wie es da weitergeht in Frankfurt. Aber wir müssen jetzt wirklich mal hier die Bühne räumen. Wir brauchen mehr Lametta. Wir kommen nämlich jetzt endlich hierzu. Bayer 04 Leverkusen ist zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Es ist vollbracht. Herzlichen Glückwunsch. 5:0 fegte man Werder Bremen vom Platz. Es ist die drittfrüheste Meisterschaft in der Geschichte der Bundesliga. Und wenn wir kurz zum Spiel kommen, dann Florian Wirtz, der einen lupenreinen Hattrick in den letzten 30 Minuten erzielte. Werder hingegen bleibt auch im 7. Spiel in Folge sieglos und hat nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Also da schrillen so langsam auch die Alarmglocken. Auch da haben wir schon gesagt, die sind durch. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber Mensch, Lena, ich meine, wir haben es schon oft genug gemacht, aber jetzt Feuer frei. 120 Sekunden Lobeshymnen auf und für Bayer Leverkusen.
Ich weiß gar nicht, ob da 120 Sekunden ausreichen, aber I try my best jetzt. Ich glaube, Robert Andrich sagte nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft Folgendes. Es gibt nicht nur Bayern München, es gibt auch Bayer Leverkusen. Jetzt ist Bayer Leverkusen Zeit. Jetzt gibt es endlich mal einen guten deutschen Meister. Und da stecken natürlich zwei sehr interessante und für mich auch zwei sehr wahre Sätze drin. Der erste, jetzt ist Bayer Leverkusen Zeit. Das glaube ich nämlich auch, denn diese Meisterschaft, diese Mannschaft, dieser Trainer ist mindestens noch für die nächste Saison nachhaltig. Bayer Leverkusen ist kein One-Hit-Wonder, sondern die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass die Leverkusener Zeit auch noch in der neuen Saison anhalten wird, weil Trainer und Mannschaft zusammenbleiben werden und ich keinen Grund sehe, wieso sie einbrechen sollten. Der zweite interessante Satz ist, jetzt gibt es endlich mal einen guten deutschen Meister. Sie haben nämlich irgendwie auch die Meisterschaft des Fußballs geholt, ne? Weil nicht nur die beste Mannschaft gewonnen hat, sondern eben auch der beste Fußball. Ein Fußball, der zweikampfstark ist, der variabel, kreativ und spielfreudig ist. Nicht nur Hurra-Fußball, sondern auch Arbeiterfußball. Also die Spieler sind nicht nur Zauberer, sondern sie sind auch Arbeiter. Und die Leistung von Bayer Leverkusen ist, glaube ich, dann auch ein Beleg dafür, wie wichtig die richtige Mischung aus Qualität auf der einen, aber auch Mentalität auf der anderen Seite ist. Und diese Mischung ist wiederum ein Abziehbild vom Spieler Xabi Alonso, der nicht nur ein fantastischer Fußballer war, sondern eben auch ein Leader, ein Mastermind und auch ein Arbeiter. Und die richtigen Werkzeuge für diese perfekte Maschine Bayer Leverkusen hat Alonso dann wiederum von Simon Rolfes in die Hand bekommen, der einen variablen und tiefen Kader zusammengestellt hat, der nicht nur mit dem ersten Anzug fantastisch spielt, sondern eben auch mit dem zweiten. Und auch das ist in dieser Saison für Bayer Leverkusen neu und anders. Sie haben in den vergangenen Jahren oft tolle Hinrunden gespielt und sind dann in der Rückrunde durch eben Verletzungen immer wieder eingebrochen. Diesmal konnte man jede Verletzung, jeden abgestellten Spieler zum Afrika-Cup ersetzen, und zwar auch, weil das Kollektiv stärker war als jeder einzelne Spieler. Und unterm Strich, das hast du, glaube ich, zu Beginn dieser Folge gesagt, ist das eine deutsche Meisterschaft, die so verdient ist wie seit Jahren nicht mehr. Also seit Guardiola-Bayern-Zeiten nicht mehr.
Witzigerweise, kannst du dich noch daran erinnern, bei dem, was du gerade gesagt hast, dass wir vor 3 Wochen oder so Wachablösungs-Vibes hier im Daily gehabt haben. Also, dass man eben in der Tat, um das nochmal zu unterstreichen, was du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur einmalig. Da ist eine Mannschaft, die da zusammenwächst. Da ist ein Trainer, der möglicherweise vor einer Weltkarriere steht, aber in Leverkusen auch noch nicht fertig ist. Und ich glaube, wir können uns einfach wirklich, wirklich auf einen überraschenden Zweikampf in nächster Zeit freuen. Wir haben ja immer gedacht, der findet zwischen Dortmund und den Bayern statt. Pustekuchen. Es ist überraschenderweise Bayer Leverkusen.
So ist es. Und wenn du schon Borussia Dortmund ansprichst, ich habe mich dann gestern nach den fantastischen Bildern aus Leverkusen gefragt, was denkt man denn jetzt eigentlich gerade in Dortmund? Ich meine, Mike, wir beide waren letzte Saison am 34. Spieltag im Stadion, als sie kläglich gegen Mainz die Meisterschaft aus der Hand gegeben haben. Und mir persönlich hat es ein wenig geschmerzt, jetzt die Bilder zu sehen, weil man ja dem auch so nah war, ne? Als Borusse. Das war so ein Gedanke, den ich dann gestern hatte. Wir wollen da sein, wenn die Bayern straucheln. Sie haben so gestrauchelt wie nie. Und dieses ganze Narrativ, die Bayern sind der Liga enteilt, man kann sie nicht mehr einholen, das ist mit dem gestrigen Tage zerplatzt.
Und was ich ganz interessant fand, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich habe in der Süddeutschen Zeitung den Vergleich gelesen, den Vergleich zwischen dem letzten Spieltag im letzten Jahr und dem letzten und dem jetzigen Spieltag, also dem Meisterspieltag von Bayer Leverkusen. Und was dort beschrieben worden ist, ist, dass es Leichtigkeit war, dass es Freude war in Leverkusen und dass man im Grunde genommen auch überhaupt keine Selbstzweifel hatte, dass das da gestern funktioniert, während man die Schwere sozusagen, die Last, die Bürde und die dann hoffentlich zu erfolgende Erleichterung in Dortmund eben auch gespürt hat vor einem Jahr. Und das hat eben zu keiner Leichtigkeit geführt, sondern eher zu einer Blockade bei der Mannschaft.
Word. Amen, wie die jungen Kids sagen.
Yo, yo, yo. Apropos Amen, wir werdet natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch damit belästigt, wer hier bei Fußball MML alles als erstes schon gesagt hat, dass Leverkusen auf jeden Fall ein Top-Kandidat für die Meisterschaft ist. Ich will nur mal sagen, wir sind durchaus auch in der Lage, Menschen reich zu machen, wenn ihr denn auch ein bisschen zumindest aufs Ganze geht und uns ein bisschen vertraut. In diesem Fall darf ich es vorlesen. Du hast es ja bei Insta gepostet, also darf ich natürlich. Hallo Lena, bin Daily-Hörer der ersten Stunde. Ich wollte nur Danke sagen. Dank deiner Expertise und deinem guten Gefühl für Leverkusen habe ich vor der Saison 100 Schweizer Franken auf Leverkusen wird Meister gewettet. Und was soll ich sagen? Kassiert hat er gestern 4.000 Schweizer Franken. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir noch ganz kurz zu den restlichen Ergebnissen des 29. Spieltags. Im Borussen-Derby hat der BVB knapp mit 2:1 in Gladbach gewonnen. Der FC Bayern gewinnt mal wieder. Hey! Und das mit 2:0 gegen den 1. FC Köln. Bochum und Heidenheim trennen sich 1:1. Und Freiburg holt mit einem 1:0 drei Punkte beim Tabellenschlusslicht Darmstadt.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
In der zweiten sieht man besser.
In der zweiten Liga ging an diesem Wochenende mal wieder so richtig die Post ab. Hertha schlägt die Hansa mit 4:0 und meldet damit auf einmal wieder Aufstiegsambitionen an. Yay! Während die beiden Hamburger Clubs jeweils nicht gewinnen konnten. St. Pauli verliert zu Hause mit 4:3 gegen Elversberg und der HSV rettet in Magdeburg immerhin einen Punkt in Unterzahl. Kiel und Düsseldorf gewinnen hingegen weiter, damit ist Holstein nun neuer Spitzenreiter der zweiten Liga. Und im Tabellenkeller feiert der FC Schalke einen ganz, ganz wichtigen Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Das mit Spannung erwartete Niedersachsen-Derby endete gestern übrigens torlos. So, Mike, tabellarisch wurde am Wochenende mal wieder richtig durchgemischt. St. Pauli hat jetzt auf einmal nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Machst du dir schon Sorgen?
Witzigerweise noch nicht, weil ich glaube, dass in der Mannschaft so viel Potenzial steckt, dass wenn sie das in dieser Woche jetzt richtig kompensieren und richtig analysieren, das eigentlich kein Problem sein sollte, weil es mit Abstand der beste Fußball der zweiten Liga ist. Interessant vielleicht, ich spoilere das jetzt mal so ein bisschen. Der Hamburger Sportverein in Unterzahl, du liegst 0-2 zurück, spielst anderthalb Halbzeiten in Unterzahl und machst dann in der Nachspielzeit noch das 2:2 in Magdeburg. Das kann so ein Kick-Moment sein. Das kann der Moment sein, auch mit dem Sieg im letzten Spiel gegen Kaiserslautern. Jetzt dieser knappe Mentalitätspunktgewinn, möchte ich es mal nennen, in Magdeburg, also ich spoilere es mal, wenn du schon Hertha wieder ins Aufstiegsrennen mit reinbringst, möchte ich mal sagen, mit dem Hamburger Sportverein ist in nächster Zeit zu rechnen.
MML International.
Auch nach diesem Wochenende müssen wir mal wieder auf die Insel schauen. In der Premier League bahnt sich ja schon seit Wochen ein sehr enger Titel-Dreikampf an. Arsenal, Liverpool und City trennen an der Tabellenspitze nur wenige Punkte. Am Wochenende hat es aber ein paar Überraschungen gegeben. Während City sein Spiel gegen Luton Town mit 5:1 deutlich für sich entscheiden konnte, verloren Liverpool und Arsenal ihre Partien jeweils. Und das stellt die Konstellation an der Spitze natürlich dann wiederum komplett auf den Kopf. Arsenal bleibt zwar mit einem Punkt Vorsprung auf City auf Tabellenplatz 1, hat aber auch schon ein Spiel mehr absolviert. Auf Platz 3 mit 4 Punkten Rückstand auf Arsenal liegt der FC Liverpool, aber auch die Mannschaft von Jürgen Klopp hat ein Spiel weniger. Gewinnt Manchester City also sein noch ausstehendes Ligaspiel, sind die Sky Blues Tabellenführer und in der Pole Position für die Meisterschaft. Absolute Spannung also mal wieder auf der Insel. Nur bei uns ist wieder Langeweile.
Was ist denn hier Langeweile? Also Bayer Leverkusen hat der Bundesliga einen Bärendienst erwiesen, weil das ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Signal an den deutschen Fußball, dass es ja doch auch möglich ist, mit Konzept, mit Kompetenz und mit einem guten Trainer deutscher Meister zu werden. Also es ist heute ein Feiertag und so werden wir diese Folge auch beenden mit wirklich viel Wohlwollen und guter Laune und ja.
Ich wollte nur mal so richtig deutsch hinten raus noch rummeckern.
Ja, hör auf, ich war am Wochenende jetzt in Tirol. Ich habe genügend Deutsche gesehen, auch wenn es Österreich war. Aber ich sag mal so, nach meiner Softshell-Jacke und meinen Timberlands werde ich mir demnächst eventuell mit meinem 30. Lebensjahr dann auch ein E-Bike zulegen. Scheint wohl en vogue zu sein ab einem gewissen Alter.
Leute, ihr da draußen in Leverkusen und alle Fans von Bayer 04 Leverkusen, feiert weiter, ihr habt es euch verdient. Herzlichen Glückwunsch zur ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Wir hören uns morgen wieder, dann gibt es auch eine neue Folge Fußball MML. Und bis dahin bleiben wir einfach wie immer. Mike Nöcker
und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.